Ja, es ist immer schön, wenn man woanders ist, dann kann man über die Dinge reden, die man nicht ständig seiner Gemeinde sagen kann, die einem wichtig sind, aber dann, man kann ja ständig über das Gleiche reden da. Also von daher sehr schön, dass ich bei euch sein darf und über Dinge sprechen, die mir am Herzen liegen und die mir ganz wichtig sind. Jeder von euch, von uns, der hat so ein bisschen Lebensplanung. Das ist etwas, was wir bewusst machen oder manchmal auch unbewusst. Wir planen unser Leben gezielt oder eben, wie gesagt, so by the way. Und wenn wir jünger sind, und die meisten von euch sind ja zumindest deutlich jünger als ich, dann liegt ein Großteil des Lebens noch vor einem und man plant, was man denn so machen möchte und was man so vorhat und wo es hingehen soll. Und wenn man, so wie ich sag mal, den größten Teil seines Lebens schon hinter sich hat, dann ist das mit der Lebensplanung auch eine interessante Frage. So, was hat sich verwirklicht? Welche Ziele habe ich noch für mein Leben? Was hat sich vielleicht auch nicht verwirklicht? Wie gehe ich mit Frusterfahrungen um, wo sich Dinge eben nicht entsprechend entwickelt haben? Aber die Lebensplanung hängt auch nicht nur von uns ab. Also Menschen haben günstige oder auch weniger günstige Startvoraussetzungen in ihrem Leben. Da gibt es so die, ich sage mal, die Müller, Meier, Schulze-Leute, so Menschen wie du und ich, durchschnittliche Leute, aber dann gibt es eben auch die Kennedys, die von Weizsäckers, die Gandhis, wo der Name schon signalisiert, die haben irgendwie andere Startvoraussetzungen. Da ist einfach irgendwo mehr Startpotenzial da. Und ich will erzählen und lesen von einem Mann, der ebenfalls sehr gute Startvoraussetzungen in seinem Leben hatte. Dazu müssen wir allerdings in eine Welt eintauchen, die 2000 Jahre zurückliegt, in eine sehr spezielle Frömmigkeitsprägung eintauchen, um zu verstehen, wie seine Startvoraussetzungen sind. Ich will erzählen von Saulus von Tarsus, der dann zum Paulus wurde, und er hat in einem Brief über seine Startvoraussetzung, seine Lebensplanung, wie sie einmal gewesen ist und wie sie jetzt ist, geschrieben. Das ist der Brief an die Philipper, Kapitel 3, ich lese ab Vers 4. Ich selbst könnte mich mit größerem Recht als manch anderer auf diese Vorzüge, damit geht er auf das, was in den ersten Versen genannt ist, ein, wenn es wirklich darauf ankäme. Ich wurde am 8. Tag nach meiner Geburt beschnitten, wie es das Gesetz vorschreibt. Ich stamme aus dem Volk Israel und sogar aus dem Stamm Benjamin. Von Geburt an bin ich ein Hebräer und wie alle meine Vorfahren. Außerdem gehöre ich zu den Pharisäern der Gruppe, die am strengsten darauf achtet, dass das Gesetz Gottes eingehalten wird. Ich setzte mich mit großem Eifer für Gott ein und verfolgte deshalb sogar die christliche Gemeinde. Die Regeln des Gesetzes erfüllte ich bis in alle Einzelheiten, sodass niemand mir etwas vorwerfen konnte. Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr durch meine eigene Leistung und durch das Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Das, was zählt, ist durch den Glauben, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und noch nicht am Ziel bin, doch ich setze alles daran, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Geschrieben sind diese Zeilen von dem ehemaligen Saulus von Tarsus. Tarsus liegt in der heutigen Türkei und es war ein eindeutiges religiöses Setting, in dem der Saulus aufgewachsen war. Er sagt in Vers 5, denn ich bin das Kind einer rein jüdischen Familie. aus dem Stamme Benjamin. Und das sagt viel mehr, als wenn wir unsere Nationalität einfach sagen. Ich bin Deutscher oder weiß nicht, woher ihr im Einzelnen kommt, was für einen Pass ihr in der Tasche habt. Benjamin war der Jüngste, der Lieblingssohn von Jakob. Macht es, kann man sich fragen, ob das Sinn macht, ein Lieblingskind zu haben. Was sagen dann die anderen? Aber da war das irgendwie so, als Josef zum Beispiel mit seinen Brüdern, als er Karriere gemacht hatte in Ägypten und seine Brüder dort hinkommen, da heißt es, dass er seinem Bruder 5-mal so viel auftischte wie allen anderen. Also Benjamin war ein ganz besonderer. Und ich glaube, Paulus erwähnt das nicht umsonst, weil er sagt, ich stamme sozusagen aus der Linie, die neben allen anderen, neben allen Stämmen so die besonders bevorzugten von Gott her waren. Deswegen der Stamm, der Hinweis auf diesen Stamm Benjamin. Und Paulus waren gute Startvoraussetzungen in die Wiege gelegt. Dann kommt noch eine Aussage, die für viele von uns vielleicht ein bisschen befremdlich ist heute. Ich wurde am 8. Tag beschnitten. Hier gab es ja eine Beschneidungsdiskussion in Deutschland, ob das eine Körperverletzung sei oder nicht. Man hat sich dagegen entschieden, dass das weiter sein kann, weil eigentlich jüdisches Leben in Deutschland nicht möglich wäre, wenn man sagen würde, Beschneidung sei eine Körperverletzung. Und Paulus sagt, weiß genau, dass das das Zeichen des Bundes ist. Also ich gehöre zu Gott, ich bin einer aus seinem Volk, gehöre sozusagen in die privilegierte Gruppe derer, die sozusagen von Gott auserwählt sind. Und er fasst zusammen und sagt, wenn es also je einen wahren Juden gab, so bin ich einer. Das heißt, in dem religiösen und vielleicht auch kulturellen Setting stimmte alles. Aber Paulus kann noch einen draufsetzen und er sagt nicht nur das, ich gehörte zu den Pharisäern, die den strengen Gehorsam gegen das jüdische Gesetz fordern. Wer ein klein wenig sich in der Bibel auskennt, der weiß, dass man nicht so ein ganz positives Bild vielleicht von den Pharisäern hat. Pharisäer, das waren Leute, die ewig im Streitgespräch mit Jesus waren. Das war so ein bisschen ein Synonym für Heuchler. Pharisäer waren nicht so besonders positiv oder sind nicht so besonders positiv, wenn wir über Menschen der Bibel nachdenken. Ich komme ja, das hört man vielleicht meiner Sprache an, ursprünglich mal aus Norddeutschland. Und in Nordfriesland kann man im Kaffeehaus einen Pharisäer bestellen. Das wisst ihr vielleicht, was das ist, ne? Also das ist irgendwie so ein Kaffee mit Rum, jedenfalls einem alkoholischen Zusatz. Darauf macht man dann eine Schlagsahne, damit man erstens der Alkohol nicht verdunstet und zweitens man nicht riecht, dass da welcher drin ist. Also das ist ein Pharisäer. Und dieses Negativbild, das muss man mal für einen Moment ausblenden, weil Paulus sagt hier im Grunde, ich bin ein ganz besonders Frommer. Ich nehme es mit dem Gesetz Gottes ganz besonders ernst. Ich will sozusagen seinen Weg gehen. Ich bin nicht nur einer, der aus dem Stamm Benjamin stammt, ein Jude, sondern gehöre zu diesen Leuten, die ganz besonders mit Gott unterwegs waren. Also alles nach grün. Alles grün in seiner Lebensplanung. Seine Herkunft stimmt, seine Frömmigkeit stimmt. Saulus von Tarsus war nebenbei gesagt ein Intellektueller. Er konnte mindestens 2 Sprachen. Er konnte lesen und schreiben, was damals die große Ausnahme war. Also wenn jemand sagen kann, meine Startvoraussetzungen sind bestens für ein Leben, das jetzt irgendwie karrieremäßig vorangehen kann, dann war das Saulus von Tarsus. Und dann gab es in seinem Setting, von seinem Denken her, noch einen Bonus. Und dieser Bonus lautete, ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Apostelgeschichte 6, Stephanus hält eine lange Predigt, wird sozusagen gefangen genommen, ist einer der 7 Diakone der ersten Gemeinde und es gibt diesen Konflikt, er predigt lange, aber dann entscheiden sie sich, Stephanus zu steinigen und es heißt, dass der Jüngling Saulus daneben stand und sich das wohlgefällig anguckte. Also das hat so ein bisschen was von Auftragskiller, was da passiert. Und er war vielleicht schon in der Situation, dass er gar nicht mehr sozusagen sich die Finger schmutzig machen musste. Das machten andere für ihn. Saulus, Apostelgeschichte 8,1, aber hatte Gefallen an Stephanus' Tod. Also Saulus von Tarsus war so um die 30. Er hatte eine Menge schon in seinem Leben erreicht. Seine Startvoraussetzungen waren bestens Jude, blütenweiße Weste, ein Intellektueller, ein Theologe, noch ein Pharisäer und ein Verteidiger seines Glaubens mit allen Mitteln erging im Ernstfall über Leichen. Ein Engagierter, ein Überzeugungstäter, er kämpfte für seine Ideale. Und sein reales Leben und seine Lebensplanung, das hatte hohe Schnittmengen. Seine Karriere hat früh begonnen und sie ging rasant vorwärts. Und Paulus resümiert im Philipper 3, Vers 4 und sagt, ich könnte weit größeres Selbstvertrauen haben als alle anderen. Wenn andere Grund haben, auf ihre eigenen Anstrengungen zu vertrauen, dann gilt das für mich erst recht. Ich habe das jüdische Gesetz so streng befolgt, dass mir nie jemand etwas nachsagen konnte. Also alles richtig gemacht, kann er selbstzufrieden feststellen. Und dann begegnet ihm Jesus. In dieses festgezimmerte religiöse Weltbild, wo alles stimmte und alles irgendwie seinen Platz hat, mitten hinein begegnet ihm Jesus. Von jetzt auf gleich wird diese feste, persönliche Weltordnung des Saulus von Tarsus in den Grundfesten erschüttert. Er ist vor Damaskus, er will die Gemeinde Gottes dort sozusagen an den Prangerstellen verfolgen. Es kommt ein Licht von Himmel, eine Stimme hört er, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und er sagt, wer bist du denn? Und er sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und der muss wie vom Donner gerührt sein. Und als sozusagen ein spontanes Wunder Gottes erblindet er für 3 Tage, bis dann ein Hananias kommt und ihm die Hände auflegt und er wieder sehend wird. Und genauso entschieden, wie er sozusagen in die eine Richtung marschiert ist, geht er jetzt in die andere Richtung. Er wird zum Völkermissionar, er macht sozusagen exakt das Gegenteil von dem, was er bisher gemacht hat. Er ist als Missionar, als Apostel unterwegs, er macht Missionsreisen, er erlebt viele Gefährdungen, er gründet Gemeinden, manchmal mit viel Rückenwind, manchmal auch gegen erhebliche Widerstände. Und sozusagen, er macht beeindruckende Glaubenserfahrungen. Da wird ein Gelähmter geheilt oder er erlebt, wie er immun ist gegen den Biss einer giftigen Schlange. Selbst eine Totenauferweckung von einem gewissen Eutychus in Apostelgeschichte 20, das erlebt er. Man kann also verstehen, dass Paulus, ja, sein Damaskus-Erlebnis, das ist ja sprichwörtlich in unsere Sprache geschafft hat, sein Damaskus-Erlebnis ganz speziell beschreibt, Vers 7. Früher hielt ich all diese Dinge, also meine fromme Biografie, für außerordentlich wichtig. Aber jetzt betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles andere erscheint mir wertlos verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich nur Christus habe. Also eine unglaubliche Lebenswende, die dieser Mann in seine Lebensplanung hin erlebt hat. Man kann sich fragen, er verurteilt sein bisheriges Leben sozusagen in Bausch und Bogen und sagt, das war alles nichts wert, das war Dreck. Das Wort, was da im Griechischen steht, das könnte man auch ein bisschen schärfer übersetzen, SCH, ein paar Punkte, also sehr, sehr deutlich. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder meine Fähigkeit, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn durch den Glauben werden wir von Gott gerecht. Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die von den Toten ihn auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe, damit ich auch eines Tages mit ihm auferweckt werde. Ich möchte Christus tiefer erkennen. Ich glaube, das war für ihn und für die Menschen damals gar nicht so super einfach, weil sie zunächst ja Jesus als den ganz normalen Menschen vor sich gesehen hatten. Paulus ist ihm sicher selber persönlich gar nicht begegnet, aber es war eben der Zimmermannssohn aus Nazareth. Es war nicht einfach zu erkennen, dass in ihm wirklich Gott in seiner ganz großen Macht da ist. Ich möchte Christus erkennen. Und ich habe mich gefragt, als ich diesen Satz so von Paulus gelesen habe, wo in meinem Leben, und deswegen am Anfang die Frage der Lebensplanung, schon ein ganz großer Teil gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob 3/4 oder 4/5 oder 5/6 oder wie auch immer meines Lebens vorbei sind. Ich weiß ja nicht mal, ob ich gesund und bewahrt wieder nach Hause komme. Also habe ich noch den Wunsch, dass sich da was geistlich bewegt? Ich möchte Christus erkennen. Ich bin vor 2 Monaten auf einer General Assembly der weltweiten evangelischen Allianz gewesen in Indonesien. Indonesien ist ein spannendes Land, ist riesengroß von der Ausdehnung, ist ein Inselstaat. Und je nachdem, wo man im Internet nachschaut, findet man ein bisschen unterschiedliche Anzahl von Inseln, wie groß Indonesien ist. Vielleicht könnt ihr euch mal so innerlich eine Zahl zurechtlegen, wie viele Inseln dieses Land hat. Also mal so, ne, was könnte es wohl sein? Wenn man bei Wikipedia nachschaut, dann sind es, glaube ich, ungefähr 17.000. Davon sind, die Zahl finde ich eigentlich noch erstaunlicher, über 6.000 bewohnt. Ein Wahnsinnsland. Nun hatte ich ja schon gesagt, ich komme aus dem Norden und ich bin in meinem Leben auch auf Helgoland gewesen. Also ich bin so kurz hinterm Nordseedeich geboren und aufgewachsen, also auf der Landseite wohlgemerkt. Und bin dann in meinem Leben natürlich, also viel näher konnte man vom Land her nicht an Helgoland sein, als da, wo ich aufgewachsen bin. Weiß nicht, war von euch jemand mal auf Helgoland? Ja, ist noch Luft nach oben, aber ein paar Leute waren da. Ich bin nach Helgoland gefahren und dachte, da muss man mal gewesen sein. Und dann fährt man einen Tag dahin und was unterwegs passiert, ist immer so ein Thema. Damals, als ich gefahren bin, da gab es noch den Alkohol, die steuerfreie Alkoholika und so weiter. Naja, anderes Thema. Und dann geht man so über Helgoland rüber und man hat so den Eindruck, wenn man ein paar Stunden da ist, du hast alles gesehen. Also jetzt Helgoland-Liebhaber werden sagen, der redet wie ein Blinder von der Farbe, da gibt es so viele schöne Dinge zu sehen und so weiter. Mag ja sein. Aber mein Eindruck war, Helgoland ist im wahrsten Sinne des Wortes überschaubar. Du kannst von einem Ende bis zum anderen gucken. Du brauchst vielleicht nur, was weiß ich, 20 Minuten, um von einem Ende bis zum anderen zu laufen. Helgoland ist überschaubar. Während Indonesien ist ein Wahnsinn dagegen. Ein Indonesier, wenn er auf jeden Tag seines Lebens auf einer anderen Insel seines Landes verbringen würde, würde über 40 Jahre alt werden müssen, bevor er überhaupt einmal auf jeder Insel seines Landes gewesen ist. Wenn er nur einen einzigen Tag auf jeder Insel verbringen würde. Und ich dachte so, ich möchte Christus erkennen. Habe ich eine Perspektive von Gott, die eher Helgoland ähnelt? Überschaubar. Ich weiß schon alles, ich kenne schon alles, es ist alles im grünen Bereich, aber es kommt eigentlich nichts Neues mehr, wenn man mal eine Weile da unterwegs ist. Oder habe ich eine Perspektive wie in Indonesien? Wir sind nun längst nicht auf so vielen Inseln gewesen. Es gab nicht nur die Allianz General Assembly dort, sondern wir haben als Mühlheimer Verband dort seit vielen Jahrzehnten eine Partnerkirche und sind dann eben auf einigen wenigen Inseln nur gewesen. Aber man hat so ein Gefühl, wenn man auch im Flugzeug sitzt und dann aus dem Fenster guckt, es ist ein unglaublich riesiges Land mit so vielen verschiedenen Inseln. Und du kommst nie in die Situation, dass ein Indonesier sagen würde, ich habe mein ganzes Land kennengelernt. Es gibt immer noch Neues zu entdecken. Es gibt immer noch Dinge, die ich nicht gesehen habe. Und ich dachte mir so, ist das eine Perspektive auf Gott? Dass ich sage, es ist schön, mit ihm unterwegs zu sein. Es ist super, ich genieße es, aber es gibt immer noch Dimensionen, die ich noch nicht verstanden oder noch nicht entdeckt habe, wo es immer noch weitergeht. Und ich dachte so an Paulus, dachte, als er das hier an die Philippa schrieb, da hat er so viel schon hinter sich gehabt. Da war die erste Missionsreise vorbei. Da war die zweite Missionsreise vorbei, denn sonst hätte er gar nicht nach Philippi schreiben können. Auf der Missionsreise war er in Philippi erst auf der zweiten. Das war alles schon gelaufen. Er hatte tolle Sachen erlebt. Er hatte erlebt, wie Menschen zum Glauben kommen. Er hatte Widerstände erlebt. Er hatte Lebensrettung durch Gott erlebt in ganz, ganz schwierigen Situationen. Wie gesagt, ob das Schlangenbiss oder Schiffbruch oder sonst etwas war. Also der Mann konnte erzählen ohne Ende. Und sagt dann an dieser Stelle, nicht, dass ich es schon ergriffen hätte. Ich jage ihm aber nach. Ich möchte immer mehr von Christus erkennen. Und das fand ich einen total faszinierenden Gedanken, dass jemand, der sowohl auf der Glaubenserfahrungsseite eine Menge gesammelt hat, als auch auf der, ich sag mal, auf der theologischen Seite gut drauf war. Vorhin wurde aus dem Römerbrief zitiert, ein faszinierender Brief des Neuen Testaments, der sozusagen wie eine Dogmatik des Glaubens alles nochmal erklärt. dass so jemand sich hinstellt und sagt, ich möchte ihn viel tiefer erkennen. Ich bin noch nicht da, wo ich eigentlich sein möchte. Und ich glaube, dass diese Indonesien-Dimension des Glaubens, die ist etwas, die ich ja, für mich entdecken möchte. Und wegkommen von so einer Helgoland-Dimension, wo ich denke, ich weiß schon alles, ich kann schon alles, ich habe die Bibel schon gelesen, ich habe mich mit Theologie beschäftigt, ich habe dies und das gemacht, aber nicht wirklich ja, diese Sehnsucht in mir trage, Christus immer tiefer und immer weiter kennenzulernen. Es gibt ja in der Bibel sehr spezielle Namen. Also bei uns in der Familie war das eine sehr große Diskussion jetzt, weil wir innerhalb von 3 Monaten nochmal 3 Enkelkinder bekommen haben. Und da wird ja dann, also was man nie tun sollte, by the way, die Eltern sollten nie mit der Verwandtschaft den Namen ihrer Kinder diskutieren. Also das ist nicht besonders hilfreich. Auf jeden Fall war Namen ein großes Thema, auch Bedeutung von Namen. Und das ist in der Bibel ja ebenfalls ein großes Thema, weil man mit einmal entdeckte bestimmte Menschen, die sozusagen im Alten Testament vorgestellt waren. Ein Immanuel soll geboren werden. Gott ist mit uns. Das bedeutet ja dieser Name. Da entdeckte man, ist das nicht ein Hinweis auf Jesus und viele andere Dinge. Und als wir so über Namen diskutierten und die Bedeutung von Namen und all diese Dinge im Blick nahmen, da ist mir ein Lied eingefallen, wo jemand die Bedeutung, die Jesus für ihn hat, über Namen versucht hat zu sagen. Vielleicht kennt ihr dieses Lied von Tobi Werner. Der hat es so versucht und es geht darum, was bedeutet mir Jesus? Ist da diese Indonesien-Dimension des Glaubens? Und er versucht es über Namen. Mein Freudeschenker, mein Heimatgeber, mein Glücklichmacher, und mein Schuldvergeber, mein Friedensbringer und mein Worteinhalter, mein Liebesspender bist du. Und als ich dieses Lied, was ich auch melodisch kenne, ein klein bisschen darüber nachdachte, dachte ich, was für eine Faszination von Christuserkenntnis, die damit verbunden ist. Und es gibt von Greg Ferguson ein Lied, der das ebenfalls, Peacemaker heißt dieses Lied, ist schon ein paar Jahre alt, der das ebenfalls versucht, über Namen die Bedeutung, die Jesus für ihn hat, zu beschreiben. Und in der deutschen Übersetzung würde man sagen, er redet von dem Angstnehmer, vom Sturmstiller, vom Lichtverbreiter, vom Freisetzer. Er beschreibt ihn als den Herzensberührer, den Wahrheitsliebenden, den klaren Verstandgeber, den Hörer meines Seufzens. Er spricht von ihm als seinem Versorger und seinem Herzensheiler. Ich dachte, im Nachdenken über diese Wortschöpfung muss man ja fast sagen, was steckt da an Faszination über Jesus drin, was er für mich bedeutet. Auf jeden Fall ist da diese Indonesien-Dimension da, wo ich sage, es geht immer noch weiter. Ich bin an keiner Stelle meines Lebens an der Stelle angelangt, dass ich sagen könnte, jetzt weiß ich alles, jetzt ist alles gelaufen, da kommt nichts Neues mehr. Für einen Indonesier kommt immer noch Neues. Vielleicht stehst du nächste Woche mal morgens vor dem Spiegel. Die beruflichen Probleme holen dich gedanklich schon beim Zähneputzen ein, die familiären Spannungen breiten sich in deinen Gedanken aus und dann lass es dir sagen. Er, Jesus, ist der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega, der Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Er ist der Erhalter der Schöpfung, der Schöpfer allen Lebens. Er ist der Architekt des Universums. Er ist der Unveränderliche, der Ewige. Er war verachtet, aber er heilte Menschen. Er wurde gefangen genommen, aber er brachte Freiheit. Er wurde durchbohrt und litt unsagbare Schmerzen. Er wurde getötet, aber er brachte das Leben. Er ist auferstanden. Er regiert, um Frieden zu bringen. Und die Welt kann ihn nicht verstehen. Armeen können ihn nicht besiegen. Die Wissenschaft kann ihn nicht erklären. Und Herrscher können ihn nicht ignorieren. Er ist der Retter der Welt, das Haupt seiner Gemeinde, der einzige Mittler zwischen Gott und Mensch. Er ist das Brot des Lebens, der gute Hirte, der einzige Weg, die Tür zu Gott, der Kyrios, wahrer Mensch und wahrer Gott. Wer ihn sieht, sieht, wie Gott wirklich ist. In ihm lebt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Er ist der Herr, er ist Barmherzigkeit, er ist Liebe, er ist Gott, er ist heilig, gerecht und voller Kraft. Er ist ewig. Sein Wille ist unveränderlich, sein Wort hat Bestand. Er ist unser Erretter, unser Friede, unsere Freude, unser Versorger. Er ist der Herr unseres Lebens. Und sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Er ist die Weisheit der Weisen, die Kraft der Kraftlosen, der Herr aller Herren. Er verlässt mich nie, er übersieht mich nicht. Er vergisst dich nicht, er vergisst keinen Termin in seinem Terminkalender, um den du ihn gebeten hast. Und wenn du fällst, hebt er dich auf. Wenn du Fehler machst, vergibt er dir. Wenn du schwach bist, ist er stark. Wenn du dich verrannt hast, er ist dein Weg. Wenn du Angst hast, er ist deine Zuversicht. Wenn du verletzt bist, er wird dich heilen. Wenn du blind bist, wird er dich leiten. Und wenn du Hunger hast, dann sättigt er dich. Und wenn ich angegriffen werde, ist er mein Schild. Wenn ich Probleme habe, tröstet er mich. Und wenn ich dem Tod gegenüberstehe, wird er mich zu sich nach Hause tragen, ihm zu begegnen. Ich werde ihn sehen, wie er ist. Er ist alles, für jeden, für immer und ewig. Er ist dein Gott und zu ihm sollst du gehören. Jesus, diese Bitte eines Saulus, der zum Paulus wurde, weil er dir begegnet ist, diese Bitte möchte ich teilen. Ich möchte dich erkennen, tiefer, immer mehr, verbunden sein mit dir. Diese unglaubliche Dimension, dem Namen, der über alle Namen ist, immer tiefer erkennen. Du sagst uns in deinem Wort, das Wichtigste aller Gebote ist, dich von ganzem Herzen zu lieben, mit aller Kraft, mit allem, was in uns ist, so das andere ist ihm gleich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und diese Dimension der Liebe zu dir, dass die in unserem Leben mehr Raum gewinnt, darum bitte ich dich. Dass Liebe zu dir das zentrale Motiv unseres Handelns, unseres Glaubens ist, unserer Freude ist, auch die Möglichkeit, Enttäuschung zu überwinden, einfach weil wir wissen, wir sind in Liebe zu dir verbunden. Und ich möchte dich bitten, dass dieses Herzensanliegen eines Paulus, dich tiefer zu erkennen, die Kraft deiner Auferstehung, aber auch die Gemeinschaft deiner Leiden nicht zu scheuen, zu einem Herzensanliegen von uns allen wird. Darum bitten wir in deinem Namen. Amen.